Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts.
Moin. Moin, Christian.
Ja, wir wollen uns heute wieder einer neuen oder weiteren Zielgruppe widmen und die Perspektive der Angehörigenpflege wieder einnehmen. Und wir hatten ja schon eine Folge dazu gemacht und hatten gesagt, wir wollen da auf jeden Fall noch erweiterte Folgen machen, Folgen, die bestimmte Perspektiven einfach auch tiefer betrachten. Und das wollen wir hiermit tun. Und das ist die erste nachfolgende Folge mit einer gewissen Tiefe in einer Perspektive. Und wir hatten uns da ja vorher ausgetauscht und glauben, dass gerade das Thema Selbstfürsorge eines der wichtigsten ist in dem Bereich. Und deshalb haben wir uns überlegt, heute mal eine Folge darüber zu machen, wie kann es denn den pflegenden Angehörigen gelingen, ja, die eigene Kraft zu bewahren.
Ja, ganz, ganz wichtig, Christian, weil wir haben ja immer mehr pflegende Angehörige, weil ja nicht jeder, der pflegebedürftig ist, in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung geht. Und auch die Pflegedienste haben regional unterschiedlich Kapazitätsgrenzen von Mitarbeitern. Und andererseits gibt es manchmal Angehörige, die einfach denken, nee, da kommt mir kein Fremder ins Haus oder nur einmal am Tag, den Rest mache ich.
Ja.
Und viele sind sich zu Beginn der Übernahme der Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen überhaupt gar nicht bewusst, auf was sie sich da einlassen, Christian. Das ist das erste Problem. Auch meine Mama, mal aus dem Bett holen, mal Rücken waschen, das kriege ich alles hin. Ja, die Mama hat 110 Kilo, ich habe 55, habe ich schon das erste Problem. Körperliche Grenzen werden erreicht bzw. überschritten. Und jetzt kommt ja noch hinzu, egal ob eine Demenz sich entwickelt oder eine andere Krankheit schlimmer wird. Das ist erstmal auch für die Pflegebedürftigen ein ganz blödes Gefühl, die Tochter an einen rennen zu lassen in der Pflege. Das ist mein Kind. Das habe ich ganz oft erlebt, dass sie sagen, ja, kannst du, dass dein Pflegedienst gesagt wird, nicht öfter kommen? Das soll meine Tochter nicht machen. Intimität zum Beispiel. Intimpflege ja. Bei den eigenen Eltern. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich habe das jetzt beim Bekannten, wo die Mutter demenz ist und pflegebedürftig, die lässt selbst die Schwiegertochter nicht an sich ran. Geschweige denn den Sohn, den wird sie gar nicht an sich ranlassen. Also da gibt es auch immer Konflikte, die entstehen.
Ja.
Mama, das musst du machen, das ist gut für dich und die Mama will nicht. Und das sieht dann die Tochter oder der Sohn nicht ein. Das heißt, man unterschätzt, was es für psychische Auswirkungen hat, wenn man einen Angehörigen pflegt. Und das sollte sich jeder pflegebedürftige Pflege, der jeder Angehörige, der einen pflegebedürftigen Verwandten hat, fragen. Kann ich persönlich auch das psychisch und körperlich, und geht mir nicht meine eigene Rolle, meine eigene Identität verloren in meiner eigenen Familie, die ich vielleicht habe mit Mann oder Frau und Kindern? Und gibt es da Probleme? Kümmere ich mich um die Mama, kann ich die Hausaufgaben der Kinder nicht überprüfen, muss mein Mann das machen, der ist kaputt von der Arbeit, wenn er. All das sind Faktoren, da machen sich viele überhaupt keine Gedanken drüber. Und deshalb sollte man sich da wirklich im Klaren drüber sein. Und da appelliere ich auch dran, nehmt euch regelmäßig Auszeiten. Es gibt Verhinderungspflege, es gibt Kurzzeitpflege. Es gibt die Möglichkeit, zusätzliche Betreuungsleistungen, dass da jemand kommt, dass ich weiterhin Kaffeeklatsch einmal die Woche im Café mit meinen Freundinnen machen kann. Dass ich dann nicht auch noch bei Mama oder Papa sitzen muss. All das sind Sachen, die Leute meinen es gut. Aber es gibt ja den schönen Spruch, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Sie unterschätzen die Auswirkung auf ihr eigenes Leben, was sich komplett ändert. Und da wird auch zu wenig aufgeklärt von anderen. Da wird nur gesagt, okay, du machst das, ich kann dich unterstützen. Okay, ich komme denn, der Pflegedienst sagt, einmal die Woche helfe ich dir, die Mama in die Wanne zu hieven und wieder raus. Und ich sorge dafür, dass da so ein Umbau mit dem Zuschuss der Krankenkasse von 4.000 Euro passiert. Und alles ist, Pflegekasse, sorry. Und alles ist gut. Nee, ist es eben nicht. Und jetzt wenn ich mir vorstelle, ich bin professionell Pflegender in der Praxis gewesen. Ich weiß nicht, ob ich meine Mutter hätte pflegen können, von der Psyche her. Körperlich natürlich, meine Mutter war ein Fliegengewicht, kein Problem. Ich hätte es, glaube ich, nicht gekonnt. Ich hatte ja auch ein gespanntes Verhältnis, muss ich jetzt dazu sagen, ne, zu ihr. Also das sind ja auch noch so Aspekte, die dann dazukommen. Und manche machen es einfach auch, ja, ich sage mal, aus finanziellen Gründen. Kenne ich auch Beispiele nach dem Motto, die Mama oder der Papa hat eine gute Pension, der braucht nicht mehr so viel Geld. Wenn ich ihn pflege, kann ich mich an dem anderen bedienen. Das hilft meiner Familie, kann meine Hypothek abtragen und, und. Wenn ich ins Altenheim gebe, ist die Kohle weg. Also mache ich selber. Hol mir, wenn überhaupt, nur ab und zu mal den Pflegedienst oder nur für kleine Leistungen. Ja, und das sind so Spannungsfelder, die auftreten können. Denn es fällt leichter zu meckern mit den eigenen Kindern oder Angehörigen, wie mit dem Pflegedienst, der professionell pflegt. Das heißt, dann wird den Pflegebedürftigen vorgeworfen, Mama, du bist undankbar, ich opfer mich hier für dich auf. Und schon ist wieder ein Konfliktfeld, ein neues aufgestoßen. Und dann ist die Frage, da muss man überlegen, selber, wie kann ich mich vor diesen Überforderungen und Belastungen schützen? Ich finde das ganz toll und ehrenswert, wenn viele Angehörige das machen. Aber ich habe einmal, das schon Jahrzehnte her, als junger Pfleger habe ich mal nebenbei ein bisschen Geld verdient in der ambulanten Pflege. Immer wenn ich frei hatte in der Uni, habe ich für einen ambulanten Pflegedienst gearbeitet. Da habe ich um 23:30 haben wir damals abends noch Leute versorgt, um 23:30 abends geholfen, einen älteren, sehr schweren, großen, ich glaube so 2 Meter war der groß, ein ehemaliger Bergmann, 120 Kilo ins Bett zu bringen, weil die Frau das nicht mehr konnte. Die hat ihn aber sonst den ganzen Tag über versorgt. Die Frau war 1,55 Meter, 1,60 Meter groß und wenn sie 40 Kilo hatte, war das vielleicht viel. Warum hat sie den Pflegedienst geholt? Sie hat ihn jahrelang gepflegt, aber war körperlich absolut am Ende. Also wurde er morgens vom Pflegedienst rausgeholt und um 23:30 wieder hingelegt. Den Rest hat sie selber gemacht. Und als ich da nicht mehr gearbeitet habe, das war bei mir nebenan, wo ich damals gewohnt habe, habe ich mitbekommen, sie hat einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Aber dann musste er in die Pflegeeinrichtung und da ist er auch geblieben. Aber die Frau hat ihn nicht lange überlebt. Die war körperlich, die hat ihn, ich glaube, 15 Jahre gepflegt, war am Ende. Mhm. Meine Mutter, genau das Gleiche, hat 3 Jahre ihren Mann gepflegt im Wachkoma zu Hause. Das hat sie nicht überlebt. Das war so körperlich und psychisch belastend für sie. Aber sie hat dann noch nicht meinen Pflegedienst zugelassen. Nein, ja, das ist mein Mann, ich mache das alles selber. Und darum kann ich das aus eigener Sichtweise oder Erleben berichten. Ein Tipp für pflegende Angehörige. Eure Arbeit ist ganz toll, was ihr jeden Tag leistet. Aber achtet bitte drauf. Ihr braucht Auszeiten. Holt euch Unterstützung. Es gibt in vielen Regionen auch so Arbeitskreise, so Initiativen, wo sich pflegende Angehörige treffen, sich untereinander austauschen, sich auch gegenseitig mal unterstützen, haben Tipps aus der Praxis, andere Gleichgesinnte. Ist oft so in karitativen Einrichtungen oder bei den Kirchen angesiedelt, diese Arbeitskreise oder Selbsthilfegruppen. Finde ich da ein bisschen blöder Name. Interessengemeinschaft finde ich da schöner. Heißen sie auch in manchen Regionen. Holt euch da Unterstützung. Nutzt alle Möglichkeiten, die gegeben sind, auch um euch zu entlasten. Veränderungspflege, Kurzzeitpflege. Holt Leute, die, dass ihr regelmäßig auch euer altes Leben weiterführen könnt. Wenn ihr jeden Mittwoch um 15 Uhr Kaffee trinkt mit den Freundinnen, einen Kaffee um die Ecke habt, dann macht das. Dann muss in der Zeit einfach mal eine Betreuungskraft, niedrigschwelliges Angebot über einen Pflegedienst kommen, die mit den Angehörigen sich eine Stunde. Und wenn ihr Familie und Kinder habt, müsst ihr eine ganz klare Abgrenzung haben. Die dürfen nicht darunter leiden. Ist euch damit gedient, wenn der Mann abhaut mit der Nachbarin, aber nicht, weil die mit Calgon spült, sondern weil die hat Zeit, sich mit ihm auszutauschen, kommunikativ. Die Kommunikation mit der eigenen Familie ist was ganz Wichtiges. Wenn ihr hört in der eigenen Familie, dass da eine Unzufriedenheit ist, muss man darüber sprechen und nicht sagen, du weißt doch, Mama hat jetzt Vorrang. Nein, das kann es nicht sein. Das eigene Leben, I'm first, muss immer im Vordergrund stehen.
Also ja, klar. Also ich finde aber, das Thema Grenzen setzen, aber auch Grenzen akzeptieren, die eigenen Grenzen akzeptieren, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Tipp, dass man einfach sagen kann, okay, ich gestehe mir auch ein, dass ich hier eine Schwäche haben darf und Hilfe anzunehmen, soziale Kontakte weiter zu pflegen auch und sie nicht quasi aus Pflichtbewusstsein vernachlässigen, Hobbys nachzugehen etc. Und was würdest du sagen, wie können denn pflegende Angehörige, weil das haben wir jetzt festgestellt, dass es also wichtig ist, auf die eigenen emotionalen Bedürfnisse zu achten. Na, also wir sind ja quasi sehr reflektierte Wesen, wir Menschen, und haben also die Möglichkeit, auch in uns rein zu hören und reinzuführen. Und was würdest du denn empfehlen? Was sind denn geeignete Maßnahmen, Strategien, Tipps, um dass man da mehr zu sich finden kann, um da mal reinzuhören, auch aus dem stressigen Arbeitsalltag, Familienalltag, Pflegealltag heraustreten kann, um dann für sich quasi mal zu schauen, das, was ich gerade tue, überschreite ich schon meine Grenze? Weil das ist ja das Wichtige.
Ja. Das ist ganz wichtig. Ich muss meine eigenen Grenzen rechtzeitig sehen. Und das passiert bei vielen nicht. Das liegt aber daran, dass sie in so einer Tretmühle drin sind. So möchte ich das bezeichnen. Jetzt ist meine Familie dran. Jetzt ist der Angehörige dran. So. Und dann wird das eigene Ich erstmal hinten rangestellt.
Ja, ist ja auch verständlich irgendwo, ja.
Ja. Und jetzt merkt man aber nicht, jetzt ist die Familie auch betroffen. Aber das hat ja auch Einfluss auf mich, wenn meine Frau auf mich sauer ist, weil ich da einen Angehörigen pflege und die Kinder sagen, gib mir mal ein Foto von Papa, ich weiß nicht mehr, wie der aussieht, der ist ja nie da, dann kommt die zweite Seite unzufrieden dazu. Deshalb muss man von vornherein für sich überlegen, wie viel Belastung, wie viel Zeit kann ich investieren, mir überlegen, ohne anderen Menschen und mir zu viel wegzunehmen. Dass man das von vornherein realistisch überlegt. Dann ganz generell, damit die Probleme nicht hin und her getragen werden, vom Vater, Mutter, die gepflegt sind, ist irgendein Problem, komme nach Hause, erzähle das, ist die Familie wieder belastet. Dass ich da einfach mir ein Ritual überlege, das habe ich früher immer gemacht, ein Ritual, wie ich runterkomme, wie ich das eine hinter mir lasse, damit ich das nächste anfangen kann. Ob das auf dem Balkon sitzen ist, ein Kaffee, Zigarette, wenn schönes Wetter ist, Füße hoch, 10 Minuten an nichts denken, die Sonne beobachten. Egal was, mit dem Hund 10 Minuten spazieren gehen oder eine halbe Stunde. So, und dann, wenn ich dann auf Null bin, sage ich mal, wenn ich wieder geerdet bin für mich, dann kann ich überlegen, war das in Ordnung oder ist das schon zu viel für mich? Aber dazu muss ich ja erstmal aus der Situation raus. Ich kann auch autogenes Training machen oder Muskelentspannung nach Jakobsen. Ich muss einfach aus der einen Situation raus und bevor ich in die nächste Situation gehe, muss ich auf Null kommen. Und jetzt kann ich reflektieren. Wenn ich jetzt in der Situation noch drin bin, habe ich die im Hinterkopf, kann ich nicht reflektieren, was passiert mit der anderen. Werde ich jetzt überfordert. Ich kann es nicht allen immer recht machen. Aber ich will es in dem Moment, weil ich mich nicht runterhole. Um das praktisch zu nennen, wenn ich jetzt jeden Tag mit Angehörigen 2 Stunden oder 3 Stunden, weil ich ja selber auch noch berufstätig wäre, bevor ich nach Hause komme, mich um die Familie kümmere, 2 Stunden den versorgen. Und komme jetzt nach Hause und dann schreien die Kinder schon, Mama, ich habe eine 1 in der Schule. Der andere sagt, meine Hose ist kaputt, die musste nähen. Der Mann sagt, wo ist das Essen? Dann bin ich in der Überlastung drinne und merke es gar. Dann will ich jetzt meiner Familie gerecht werden, habe das eine noch nicht hinter mir gelassen und lade mir das nächste auf. Wenn ich jetzt aber sage, bevor ich nach Hause gehe, setze ich mich 10 Minuten auf die Parkbank, rauche eine Zigarette oder trinke irgendeinen Kaffee und mache mich auf Null und komme jetzt nach Hause. Dann gehe ich ganz anders mit der Situation um. Und jetzt erkenne ich vielleicht, meine Familie leidet zurzeit. Wie kann ich das verändern? Mache ich bei Mama, Papa weniger Leistung? Hole ich mir andere ran? Oder mache ich das nur 3-mal die Woche? Wer kann die anderen 4-mal übernehmen? Ich habe ja vielleicht noch Geschwister. Oder. In diese Situation komme ich nur rein, dass ich so reflektiere und mir Lösungen aussuche, wenn ich auf Null bin.
Ja, also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es vor allem erstmal um Achtsamkeit. Also Achtsamkeitsmomente zu etablieren als Routine, wie auch immer. Ich bin natürlich ein Fan von Spazierengehen. Im Vergleich zu irgendwo sitzen und einen Kaffee trinken, hat natürlich Gehen den Vorteil, dass wir uns ja in der Bewegung und gerade wenn wir uns langsam bewegen, auch nochmal dem Gehirn es einfacher machen, Sachen zu verarbeiten, als es sozusagen im ruhenden Zustand. Ja, aber es gibt natürlich super, super viele Tools. Du hast schon mehrere angesprochen, autogenes Training, Meditieren etc. Da muss natürlich jeder schauen, in welche Richtung präferiert er oder sie. Und ich bin immer ein Fan von auch ritualisierte Reflexion. Ich habe ja jetzt mich quasi im letzten Jahr selbstständig gemacht und da war es für mich sehr, sehr wichtig, aus mehreren Hinsichten zu reflektieren. Und zum einen kennen wir das ja aus dem agilen Projektmanagement zum Beispiel. Da nennt sich das Retrospektive. Da guckt man quasi auf dem Projektmeilensteinschritt zurück, den man zurückgelegt hat. Ich glaube, dass es aber auch als Unternehmerpersönlichkeit, als Arbeitskraft etc. wichtig ist, immer mal zu schauen, wie erging es mir? Und da habe ich mir halt Zeiten für fest eingeräumt im Tag, beziehungsweise in der Woche, im Monat, so 2 bis 3 Mal schon mehrere Stunden auch tatsächlich, um die einzelnen Lebensbereiche, die wir so haben, mal anzuschauen und zu fragen, wie fühle ich mich damit gerade? Ist es okay für mich oder fehlt mir an irgendeiner Stelle etwas? Und wenn ich festgestellt habe, da ist irgendwie was, ja, dann habe ich mich immer gefragt, was brauche ich, um mich besser zu fühlen? So, das sind so die 2 Fragen, die ich mir da kontinuierlich gestellt habe. Und natürlich auch im Bereich der Selbstständigkeit ist es natürlich gerade, wenn man das aufbaut, alles auch mal ein bisschen Unsicherheit, die dazukommt. Da muss man nämlich schauen, habe ich alles für mich auch getan, was ich tun konnte, um mich auch ein bisschen davon frei zu machen. Und ich finde immer, dass wir bei den Bedürfnissen erkennen, auch immer schauen sollten, dass vor allem Unruhen, die man so fühlt, ne? Also wenn man merkt, irgendwas ist, Müdigkeit, aber auch Stress, es ist immer ein Indiz dafür ist, dass da gerade irgendein Bedürfnis gerade eben nicht befriedigt ist. Da ist irgendein Bedürfnis, was irgendwo dahinter steckt. Und da sollte ich einfach hinschauen, um zu überlegen. Weil wenn ich das unterdrücke, und du hast es ja schon mehrfach gesagt, wenn ich das natürlich kontinuierlich unterdrücke, dann kann das natürlich zu schwerwiegenden Folgen führen.
Körperlich und geistige. Psychische.
Ja, und auch sozial, ja. Wenn ich mich zum Beispiel aufgrund des Stresses, der Überbelastung sozial abkapsel und mein Verantwortungsgefühl ist einfach zu groß, das einzugestehen, zu sagen, nee, ich muss jetzt funktionieren. Das ist das, was ich häufig höre, irgendwie in dem Kontext, ja. Ich muss ja funktionieren. Es geht ja gar nicht anders. Ich muss auf Arbeit funktionieren. Ich muss als Familienmama oder Papa, ich muss als Kind funktionieren. Und wenn ich das alles versuche, irgendwie, ja, wie eine Krake in Balance zu führen, dann wird es schwierig. Und da kann es also wirklich zu massiven Problematiken und Konflikten führen. Und die kommen ja dann noch on top. Und dann kommt es dann zustande, wie du schon gesagt hast, so, sei doch mal ein bisschen wertschätzender, ich mache schon alles, ich opfere mich auf und so weiter. Ja, das verlangt ja an der Stelle niemand. Also das ist ja, das führt nochmal zu einem blöden Gefühl, ja, und es muss nicht sein.
Das schlechte Gewissen, das einem manchmal eingeredet wird, darf man gar nicht zulassen. Da sagt man, wieso? Ich habe deshalb kein schlechtes Gewissen. Mama, ich kann das nicht übernehmen, da kommt der Pflegedienst. Ich mache das und das, brauchst mir kein schlechtes Gewissen einreden. Ich tue das, was ich leisten kann.
Ja.
Du hast früher für mich auch getan, was du leisten konntest, das mache ich auch, aber ich kann nicht alles. Ich habe auch meine Familie, so wie du früher ja auch andere hattest.
Ja.
Das muss man deutlich sagen.
Ja. Und ich will jetzt mal auf die körperliche Selbstfürsorge mal kurz schauen, also einen kleinen Schwenk weg von der psychischen Ebene hin zu einer körperlichen Ebene. Wir hatten das ja in einer Podcast-Folge zu einem anderen Thema schon. Ja, Bewegungsförderung haben wir das genannt. Und natürlich ist Bewegung für den Körper wichtig und richtig. Aber welche Sachen, glaubst du, sind noch wichtig, zusätzlich zur reinen Bewegung, die ich vielleicht sowieso schon habe, mal spazieren gehen und so weiter?
Meinst du den Angehörigen jetzt?
Unbedingt, ja. Für die Selbstfürsorge, Arbeit auf körperlicher Ebene.
Erstmal, dass ich mich selber nicht überschätze und ich kann mich selbst auch trainieren, meinen Körper stärken oder ich kann Konzepte erlernen, wie zum Beispiel Kinästhetik. Es gibt Anbieter, die für pflegende Angehörige Kinästhetik-Schulungen machen. Habe ich auch schon oft gemacht. Wo man denen zeigt, wie sie mit weniger Belastung einen Transfer vom Bett entstehen zum Sessel oder in den Rollstuhl durchführen können oder im Bett jemanden hin und her zu schieben. Das geht. Da muss man sich aber helfen lassen, indem man diese Qualifikation, dieses Konzept erlernt. Und es gibt Hilfsmittel, Patientenhebelifter. Es gibt was ganz Neues aus Asien. Das sieht aus wie ein Rollator. Da beugt man sich rüber, und wenn ich das so kurz beschreiben kann, dann wird das abgekippt, dann geht automatisch der Po hoch und dann klappt man da was rum und dann wird man wieder runtergekippt, dann sitzt man, das ist wie ein Stuhl, null Kraftaufwand. Ganz toll. Ist in den Social Media Posts von ganz vielen drin. Jetzt kommt aus Asien. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ich habe es mir markiert, wie das Modell heißt. Sowas zum Beispiel. Ne? Da kann ein Angehöriger auch mit umgehen. Das ist kein großes Gerät wie so ein Patientenhebelüfter mit Elektronik, mit Akku und der muss geladen werden. Ist unangenehm für die Leute. Ne? Also entweder auch Techniken erlernen und Konzepte wie Kinästhetik oder Hilfsmittel sich besorgen. Vielleicht mal im Sanitätshaus einen Termin machen, dass mal jemand vorbeikommt, sich vor Ort die Situation anguckt und sagt, da könntest du das und das Hilfsmittel nehmen. Die können ja auch verordnet werden. Muss ich ja nicht alles aus der eigenen Tasche bezahlen, nur eine Zuzahlung eventuell. Das ist so Tipps, die ich für das Körperliche und natürlich sich selber fit halten.
Ja, also ich habe da noch ein paar, noch zwei Gedanken grundsätzlich. Du hast natürlich völlig recht, dass es wichtig ist, dass man Hilfsmittel, die es schon auf dem Markt gibt, die natürlich finanziell möglich sind, dass man einfach auf sich achtet, indem man diese vielleicht einfach nutzt, anwendet. Aber du hast was Wichtiges gesagt. Ich muss natürlich auch dranbleiben, dass ich gewisse Funktionen, Mechaniken etc. einfach lerne, damit ich einfach weiß, wie kann ich es mir einfacher machen? Wie kann ich gegebenenfalls auch effizienter pflegen? Obwohl das Effiziente jetzt nicht per se gemeint ist, aber wie kann ich einfach besser pflegen. Ich soll keine Pflegeausbildung machen, aber ich sollte da schon schauen, dass ich da für das, was ich brauche, einfach auch gut ausgebildet bin letztendlich oder fortgebildet bin etc. Und da gibt es ja regelmäßige Angebote, die man online, aber auch live sich zu Gemüte führen kann. Das sind ja sogenannte Pflegekurse. Das wollte ich gerade sagen, genau. Es sind ja sogenannte Pflegekurse, die werden von der Pflegekasse tatsächlich auch übernommen. Da rechnet der Anbieter immer direkt mit der Pflegekasse ab. Sozusagen. Es gibt aber auch Beratungsleistungen, die im gewissen Umfang bezahlt werden. Es gibt sogenannte Pflegeboxen, die man bestellen kann, wo man Hilfsmittel jeden Monat, ähnlich wie ihr das von HelloFresh beim Essen kennt, kommen quasi eine Box jeden Monat geliefert und ich habe da einfach Hilfsmittel mit drin. Und hier komme ich aber zu dem zweiten Gedanken, den ich noch habe, ist, dass natürlich bei so einem stressigen Arbeitsalltag, und ich kann das aus meiner Erfahrung aus der Vergangenheit natürlich sagen, dass ein stressiger Arbeitstag plus zusätzliche Sachen, die man machen muss, einfach dazu führen, dass man eben sich nicht mehr gesund ernährt. Und die Bewegung und Ernährung ist der Motor für uns. Heißt, ich sollte mich natürlich auch darum kümmern, was esse ich? Gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung. Und wenn ich das erstmal, das sind zwei ganz wichtige Hebel, aber den wichtigsten meiner Meinung nach, wichtigsten Hebel, den habe ich noch nicht genannt. Und das ist aus meiner Sicht Schlaf.
Ja.
Schlaf ist meiner Meinung nach der wichtigste Hebel. Selbst wenn ich alles das, was wir bisher in den vorangegangenen Minuten gesagt haben, nicht davon nichts umsetzen kann, ich kann nicht achtsam sein, ich kann nicht reflektiert sein, ich kann auch nicht das in meinen Tag alles umsetzen. Wenn ich es schaffe, kontinuierlich, und da ist jeder Mensch natürlich anders, auch vom Alter abhängig, wie viel Schlaf ist denn gut für den Menschen. Da gibt es auch unterschiedliche Studien, die unterschiedliche Aussagen treffen, was ist denn die Mindestzeit im Schlaf etc. Darauf will ich auch nicht drauf eingehen, sondern jeder merkt doch selbst, wenn ich 8 Stunden schlafe, wie geht's mir im Vergleich zu, wenn ich 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden schlafe. Ja, so man weiß selber, was habe ich für einen Biorhythmus. Wenn ich ein Eulenmensch bin, also ein Mensch, der quasi eher abends aktiv wird, ja, im Vergleich zu einem Mensch, der eben frühs aktiv ist, ja, so, ja, das muss ich ja berücksichtigen, meine innere Uhr sozusagen, ja, das muss ich einfach für mich wissen, ja, und wenn ich das einfach irgendwie für mich integriert bekomme, dass ich ausreichend Schlaf bekomme, ja, dann ist das schon ein Riesending. Ja, das hilft schon enorm, weil, wie wir wissen, haben wir mehrere Schlafphasen und innerhalb des Schlafes wird eben verarbeitet.
Richtig.
So, und wenn ich meinem Gehirn nicht die notwendige Zeit gebe, alles Erlebte zu verarbeiten, dann wird der Tank nicht mehr voll. Wie soll das passieren? Wenn ich ihm dann keine Achtsamkeit schenke, wenn ich ihm keine Bewegung schenke, wenn ich ihm nicht das richtige Essen zuführe, dann kann das nichts werden. Und natürlich, wir wissen, dass wir über unsere Ernährung sehr, sehr viele sinnvolle Stoffe aufnehmen, die uns helfen, ja, gewisse Sachen, Körperfunktionen etc. sicherzustellen. Und wir wissen auch, dass wir mit der Ernährung in unserer westlichen Welt die letzten Jahre, ja, ich sag jetzt mal so mittelmäßig gut umgegangen sind. und dadurch eben auch ausreichend Vitamine eben nicht mehr bekommen oder Stoffe, die wir brauchen, um fit zu bleiben, nicht mehr bekommen. Und da ist es natürlich auch überhaupt kein Thema zu sagen, okay, ich schließe mich da einfach mal auch mit einem Arzt kurz. Ich übernehme auch die Krankenkassen so ein Gesundheitscheck zu machen, zu sagen, mach mal eine Blutanalyse, guck doch mal, wo fehlen mir gegebenenfalls wichtige Vitamine oder Botenstoffe, wo muss ich gegebenenfalls Supplements nehmen, die mich einfach wieder auf einen Level heben, um das alles auszuhalten, weil was ihr macht, ist echt schwierig, das wissen wir.
Oh,
es ist herausfordernd, das wissen wir. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir da vor allem, und das hast du vorhin schon gesagt, uns auch da genauer betrachten und zu sagen, okay, ja, ich habe das mal eine Metapher, ja, mit dem Flugzeug. Kennst du ja auch, ja? Wenn Flugzeug in Turbulenzen kommt und die Masken runterkommen, ja, dann sollte man erstmal sich selbst die Maske aufsetzen, gucken, dass man runterkommt, um dann andere zu helfen und nicht gleich allen anderen zu helfen, weil das ist schwierig. Wenn diese Metapher passt in dem Fall halt auch komplett zu. Wem ist es denn geholfen, wenn ich einen Burnout erleide, weil ich komplett überlastet bin oder andere schwerwiegende Folgen meistern muss, weil ich über einen langen Zeitraum nicht auf mich geachtet habe? Ist doch viel einfacher, den Elefant in kleinen Stücken zu verspeisen. Damit meine ich, dass man sukzessive bei sich schaut, bei sich bleibt, sukzessive die Sachen, die Routinen implementiert, um langfristig und nachhaltig auf allen Hochzeiten mittanzen zu können, solange es einem gut geht. Wenn ich das nämlich nicht mache, renne ich irgendwann aus. Und da ist niemandem geholfen, überhaupt niemandem. Und ich finde, das ist ein wichtiges auch Mindset, was ich brauche an der Stelle, um zu sagen, okay, ja, das stimmt. Ja, ich habe die Verantwortung, das ist richtig, aber um die Verantwortung wahrzunehmen, muss ich erstmal bei mir schauen, muss ich bei mir anfangen und muss ich gucken, dass meine Kraft, die ich in irgendeiner Weise habe, ja, auch wirklich da bleibt. Ja, es ist zum Beispiel das Thema Resilienz, also psychologische Widerstandsfähigkeit. Ja, da hat man ja herausgefunden, dass das System wirklich wie ein Akku funktioniert. Ja, kein Mensch ist dauerhaft resilient. Es hat alles sozusagen ein gewisses Akku. Und desto mehr Stressoren, Faktoren dazukommen, desto mehr nimmt sozusagen unser Akku ab, bis er sozusagen alle ist. Und dann bin ich erschöpft. Und das ist völlig normal. Geht jedem so.
Der Marathonläufer, der kann das auch nicht jeden Tag machen, weil er einfach der Akku mal alle ist.
Ja. Ja, und das ist eine Forschung, die ist Jahrzehnte alt. Also das ist jetzt nicht eine neue Erkenntnis der letzten 5 Jahre, ja, sondern das ist damals entstanden.
In den 60er Jahren kam das
an. Ist damals entstanden, als die Logotherapie sozusagen entstanden ist. Da hat man das schon festgestellt und wusste schon sehr gut, dass das genau der Punkt ist. Also auch von dem Begründer der Logotherapie quasi. Ja, also das wäre Kraft bewahren. Und hier wäre mein Aufruf an alle pflegenden Angehörigen, die das gehört haben. Gebt uns mal bitte Feedback, wie es euch sozusagen, wie euch die Folge gefallen hat. Aber gebt uns auch gern Einblicke in euren Tag. Was sind eure Herausforderungen? Also wo steht ihr gerade? Was belastet euch denn am meisten? Was könnt euch auf die nächsten Jahre sozusagen noch erwarten? Ja, schickt uns das einfach super gern, kommentiert es unter der Folge und dann können wir super gern auch mal eine Folge zu den entsprechenden Themen machen, ja, und können überlegen, was sind unsere Impulse dazu.
Und die Pflegekräfte, die diesen Podcast hören, gebt das bitte an pflegende Angehörige weiter, die Information, dass die sich das anhören können. Vielleicht können wir denen dann ein klein bisschen helfen. Gemeinsam sind wir stark.
Ja, ja. Und das finde ich gut. Da will ich jetzt gar keinen zusätzlichen Impuls mehr geben, sondern will dieses starke Argument auch belassen am Ende. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr die Folge hier bis zum Ende gehört habt. Und ja, ohne euch, Hörer, wäre dieses Projekt, was wir jetzt seit ja bald einem Jahr tatsächlich betreiben, überhaupt nicht möglich. Zum einen, weil ihr uns immer wieder supportet, weil ihr uns weiterempfehlt, weil ihr uns hört, weil ihr uns aber auch inspiriert. Jeden Tag mehr dem Holger, wenn er in Schulung ist, wenn er mit den einzelnen Pflegekräften, Betreuungskräften, Angehörigen, Bewohnern, Ärzten etc. spricht. Ja, aber eben auch über Social Media. Es macht uns unfassbar viel Spaß, mit euch auch über gewisse Themen zu diskutieren. Das heißt, meine Bitte an euch, wenn ihr im TikTok, Instagram, whatever, bei YouTube uns seht, wie ihr seht, ein längeres Video seht, dann lasst uns einfach weiter austauschen. Gern kommentiert mit eurer Meinung. Wir sind super offen, ja, dort mit euch eine Community aufzubauen und wirklich über Sachen zu diskutieren. Und es ist für uns völlig in Ordnung, wenn wir hier Sachen sagen, die ihr anders seht, wo ihr eine komplett andere Meinung dazu habt. Das ist für uns super, super, super in Ordnung. Und wir wollen da gern mit euch in den Austausch gehen. Das geht natürlich über einen Podcast, weil das Medium eins ist, dass wir der Sender sind und ihr die Empfänger seid. Ja, aber wenn ihr da eine andere Meinung habt, lasst uns einfach gerne in den Kommentaren dazu austauschen. Ja, abonniert unsere Kanäle, damit ihr immer wieder, also ihr kommt jeden Freitag, 9 Uhr kommt eine neue Folge, wo wir unterschiedliche Sachen diskutieren, kurz drüber sprechen, mehrere Perspektiven beleuchten. Und wenn ihr da keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert uns, egal auf welcher Plattform. Ja, wir machen natürlich auch weiteren Content. Ja, also das nochmal wichtig zu sagen, gerade so Hintergrundinformationen, mehr Informationen zu unterschiedlichsten Thematiken, die wir vielleicht nur am Rande anreißen, diskutieren wir natürlich auch in den Beiträgen im Social Media. Also wenn ihr da einfach noch mehr von uns hören wollt, lesen wollt, sehen wollt, dann ja, abonniert uns, egal wo, und lasst uns diskutieren. Das war jetzt nochmal so ein bisschen ein längerer Part am Ende. Aber deswegen wiederhole ich nochmal den Satz, den Holger gesagt hat, weil es einfach ein starker Punkt war. Und zwar, gemeinsam sind wir stark. Heißt, wenn wir mitdiskutieren, wenn ihr mitdiskutiert, wenn wir uns andere Perspektiven anschauen, anhören, umso reflektierter können wir natürlich auch Themen, so umfangreicher können wir bestimmte Themen einfach auch grundsätzlich besprechen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Holger, vielen Dank für deine Expertise, für deine Zeit.
Gerne. Für das Projekt jederzeit, Christian.
In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche zu einem anderen Thema, aber zur gleichen Uhrzeit. 9 Uhr, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, wo ihr wollt. Ciao.
Bleibt gesund.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.